Dieser Podcast wird unterstützt von Tierschutz Austria.
In Österreich wird heute ein neues Parlament gewählt. Erstmals könnte die rechtspopulistische FPÖ stärkste Kraft im Nationalrat werden.
Die neue Zusammensetzung des Nationalrats zu wählen, das ist ein ganz zentraler Akt der Demokratie in unserem Land.
Die Wahllokale in Österreich sind geschlossen.
Es gibt wohl kaum jemanden, der in Österreich am vergangenen Sonntagnachmittag nicht wenigstens kurz auf sein Handy geschaut hat. Um kurz nach 17 Uhr, als der ORF die ersten Hochrechnungen präsentiert. Auch bei uns in der Redaktion saßen alle wie gebannt vor den Bildschirmen.
Die ÖVP kommt auf 26,2% der Stimmen und verliert 11,2%. Die SPÖ kommt auf 20,4%, verliert ebenfalls 0,8%. Die FPÖ gewinnt enorm dazu 13% und kommt auf fast 30% der Stimmen.
Es ist ein Ausgang, den Prognosen lange vorausgesagt haben. Und trotzdem löst die Wahl heftige Reaktionen aus, auch international. Der rechtspopulistischen bis rechtsradikalen FPÖ ist ein Erdrutschsieg gelungen. Zum ersten Mal in der Geschichte der Zweiten Republik liegt bei einer Nationalratswahl eine Partei auf Platz 1, die ihre Wurzeln in einer Nachfolgeorganisation der NSDAP hat.
Wir haben zum einen Parteigeschichte geschrieben, ja, die berühmten 26,9% des Jörg Haider. Ich glaube, er verzeiht uns, dass wir heute drüber gehupft sind. Im Gegenteil, er wäre stolz auf uns.
Bei der Wahlparty steht FPÖ-Chef Herbert Kickl im dunkelblauen Anzug und weißem Hemd auf der Bühne und strahlt.
Wir haben tatsächlich dieses Tor aufgemacht. Wir haben eine Tür aufgestoßen zu einer neuen Ära. Wir werden jetzt wirklich dieses neue Kapitel der österreichischen Geschichte miteinander schreiben. Wir haben das verinnerlicht, dass es gilt, zuerst das Volk und dann der Kanzler.
Bei der konservativen ÖVP dagegen herrscht an dem Abend Katerstimmung. Parteichef Karl Nehammer hatte bis zuletzt auf ein Kopf-an-Kopf-Rennen um den ersten Platz gehofft. Dann aber landet seine Partei mehr als 2 Prozentpunkte hinter der FPÖ.
Aufgabe für uns ist es, auf der einen Seite jetzt für die Zukunft genau hinzuschauen, zu sehen, warum Radikalisierte mehr Stimmen bekommen als wir, die Kraft der Mitte vertreten und der Vernunft.
In Österreich stehen jetzt schwierige Sondierungsgespräche an. Denn Herbert Kickl will Kanzler werden. Aber abgesehen von der ÖVP möchte niemand mit den Freiheitlichen regieren. Und Karl Nehammer hat zumindest ausgeschlossen, mit Herbert Kickl zusammenzuarbeiten.
Was ich vor der Wahl gesagt habe, das sage ich auch nach der Wahl.
Auch Bundespräsident Alexander Van der Bellen wendet sich noch am Wahlabend mit mahnenden Worten an die Bevölkerung.
Ich werde nach bestem Wissen und Gewissen darauf achten, dass bei der Regierungsbildung die Grundpfeiler unserer liberalen Demokratie respektiert werden, also etwa Rechtsstaat, Gewaltenteilung, Menschen- und Minderheitenrechte, unabhängige Medien und die EU-Mitgliedschaft.
Aber was kann der Bundespräsident gegen eine Partei ausrichten, die fast 30% der Wählerstimmen hinter sich hat?
Ich bin Lucia Heisterkamp vom Spiegel.
Und ich bin Margit Ehrenhöfer vom Standard.
In dieser Folge von Inside Austria sprechen wir über das Wahlergebnis in Österreich. Wir fragen nach, wie der FPÖ dieser Erfolg gelingen konnte und was das Ergebnis für die Zukunft des Landes bedeutet.
Diese Folge von Inside Austria ist ein bisschen anders als sonst. Wir haben uns die Chefredaktion des Standard direkt ins Studio geholt. Gerold Riedmann, du bist seit April bei uns Chefredakteur und Petra Strüber schon seit 2018 stellvertretende Chefredakteurin. Zu Anfang die Frage an euch beide, hat euch denn das Wahlergebnis überrascht?
Das Wahlergebnis war leider sehr erwartbar. Das hat sich angepirscht, ganz langsam, und vielleicht hat manch eine nicht daran glauben wollen, nur war es dann spätestens um 17 Uhr an diesem Sonntag Gewissheit, dass es genauso gekommen ist, wie das die allermeisten Umfragen ja angedeutet haben. Eine deutliche Magnitude, die aus nächster Nähe noch nicht ganz verarbeitet wurde. Es ist in Wien, glaube ich, nicht ganz klar, was passieren wird, so ungewiss diese Wochen auch sind, so sehr sich jetzt Mehrheiten finden müssen. So einmalig ist das, das erste Mal in der Geschichte dieses Landes, dass eine rechtsnationale Partei mit deutlicher Mehrheit eine Wahl gewonnen hat, aber auch wichtig, nicht die absolute Mehrheit, also müssen Koalitionen gebildet werden.
Es ist schon in den vergangenen Tagen vor der Wahl ein bisschen so spekuliert worden, wie eng könnte es werden. Also das war auch so ein bisschen, glaube ich, die Selbstbeschwörung der ÖVP, die gesagt hat, es könnte ein Kopf-an-Kopf-Rennen werden. Und das hat so den Eindruck entstehen lassen in den Tagen vor der Wahl, es könnte tatsächlich eine Art Herzschlagfinale sein. Aber im Grunde genommen hat sich über Monate in den Meinungsumfragen manifestiert, dass die FPÖ einen soliden Vorsprung hat. Und dieses politische Erdbeben, das dann tatsächlich gekommen ist, hat sich angekündigt. Aber wie gesagt, wir haben alle auch so ein bisschen gemeint, es könnte auch ein wenig enger werden um Platz 1. Das ist nicht passiert. Es ist sehr deutlich.
28,8% hat die FPÖ schlussendlich gemacht. Also wirklich sehr deutlich, wie du sagst. Gerald, das ist ein Gewinn von mehr als 13%, den die Freiheitlichen da geschafft haben. Wie ist Ihnen das gelungen?
Wie ist Ihnen das gelungen? 5 Jahre nach dem Ibiza-Video und nach diesem Skandal, der weit über die österreichischen Grenzen hinaus die FPÖ eigentlich zerlegt hat. Eine große österreichische Boulevardzeitung hat getitelt FPÖ am Ende. Und 5 Jahre später ist sie die stärkste Partei in diesem Land. Es kommen mehrere Strömungen zusammen. Da ist sicherlich die Ausländerfrage, wie das die FPÖ sagen würde, die Corona-Wut und sicherlich auch die Skepsis bei den Klimamaßnahmen der grünen Regierungsmitglieder und dann auch der Wunsch nach Protest. Und das alles zusammen im 50-50-Mix der letzten Wochen und Jahre, der Kränkungen, die da passiert sind. Österreich diskutiert immer noch über den Lockdown für Ungeimpfte und andere Dinge, die seit Jahren kein Thema mehr sind, aber die Verbrämungen sind da. Die Politik, vielleicht auch wir Medien, haben das zu wenig aufgegriffen, zu wenig thematisiert. Da sind Verletzungen da und diese Rechnung wurde am vergangenen Sonntag präsentiert. Am Wahlabend hat FPÖ-Chef Herbert Kickl dann auch gesagt, er würde ein neues Kapitel in der Geschichte Österreichs öffnen. Ich interpretiere das bis zu einem gewissen Punkt auch als Drohung. Jedenfalls sind jetzt die Demokraten in diesem Land gefordert, stabil zu bleiben. Denn die FPÖ ist sicherlich eine Partei, die, wenn sie nicht von allen offen als rechtsextrem beurteilt wird, aber in Teilen jedenfalls gesichert am Rechtsextremismus vorbeischrammt.
Wenn wir da nochmal kurz zurückblicken auf den Wahlkampf, hat es denn da auch Unterschiede gegeben in der Stärke, wie der geführt wurde? Also ich denke jetzt zum Beispiel daran, mir kam vor, es waren wesentlich mehr Plakate der FPÖ in den Straßen. Auf Social Media habe ich ständig auch Postings von den Freiheitlichen gesehen. Haben die da wirklich mehr investiert? Weiß man das?
Also was bisher bekannt ist und die Wahlkostenabrechnungen, es gibt eine Obergrenze, die in Österreich beschlossen wurde für die einzelnen Parteien. Die Berichte kommen verlässlich Jahre später, genau dann, wenn es vielleicht noch eine Geschichte dann wert ist, ein Artikel wert ist, aber nicht mehr den Wahlkampf entscheidet. Die Social-Media-Ausgaben, die sind auf den Portalen von den Social-Media-Netzwerken nachlesbar. Also Meta hat da für politische Parteien entsprechende Transparenzportale in unsere Kolumnistin Ingrid Brodnik hat sich die Mühe gemacht, das die letzten Wochen immer mal wieder aufzulisten und man sieht das, was man erwartet, nämlich dass die rechten Parteien das Social Media Game am besten verstehen, dass sie Pioniere dort sind, dass sie Netzwerke aufgebaut haben, die sich die anderen Parteien nur wünschen könnten. Und so unterschiedlich das in der Parteienlandschaft ist, so unterschiedlich war auch die Strategie der FPÖ selbst, denn am Straßenrand waren extrem viele Plakate, die den FPÖ-Chef Herbert Kickl in dem sympathischst möglichsten Porträt gezeigt haben, das je von ihm angefertigt wurde oder mit Photoshop zurechtgebogen wurde und eben freundlichen Messages wie 5 gute Jahre. Und ich meine, wer von uns will keine 5 guten Jahre?
Weil du gerade Ingrid Brodnik schon angesprochen hast, da haben wir ja auch im Sommer ein Interview mit ihr zum Wahlkampf auf Social Media geführt. Also wer sich dafür noch genauer interessiert, am besten auch nochmal reinhören. Wir verlinken die Folge.
Ja, Petra, was wissen wir denn über die Menschen, die die FPÖ gewählt haben und vor allem die FPÖ neu jetzt mobilisieren konnten bei dieser Wahl?
Ich denke, sehr bemerkenswert ist, wenn wir uns die Wählerstromanalysen ansehen, dass die FPÖ von der ÖVP 443.000 Wählerinnen und Wähler wieder abziehen konnte. Das ist mehr, als sie an die ÖVP verloren hatten, gleich nach dem Ibiza-Skandal. Da gab es ja dann gleich einen Wahlgang, wo die ÖVP massiv von enttäuschten FPÖ-Wählern abziehen konnte. Aber nicht so massiv, wie jetzt die FPÖ sich ÖVP-Wähler geholt hat. Also 25% der früheren ÖVP-Wähler haben jetzt eben FPÖ gewählt und das ist schon sehr, sehr viel. Gleichzeitig konnte die FPÖ am besten ihre Stammwählerinnen und Stammwähler halten. Und was, glaube ich, auch noch bemerkenswert ist, dass sie immerhin 258.000 Nichtwählerinnen und Nichtwähler von sich überzeugen konnte. Für mich auch besonders interessant, weil wir ja jahrelang immer erzählt haben und nachgewiesen haben, dass die FPÖ eine Männerpartei ist, was sich dadurch erklärt, dass sie ja praktisch keine Frauenpolitik macht. Das ist nicht mehr so. Frauen wählen ähnlich stark wie Männer die FPÖ und Herbert Kickl.
Und was würdest du sagen, woran liegt, dass das gerade von der ÖVP so viele Wähler wieder zurückgewandert sind, die Sebastian Kurz zu der Partei ziehen konnte? Was hat Karl Nehammer anders gemacht als Kurz?
Ich denke, dass die Regierung diesmal wirklich einen richtigen Regierungsmalus hatte. Das ist jetzt nichts Besonderes, das sehen wir in anderen europäischen Ländern auch. Die Pandemie und ihre Folgen, die Wirtschaftskrise, die Energiekrise, der Ukraine-Krieg, das waren sehr krisenbehaftete und konfliktbehaftete Jahre. Und dazu muss man sagen, dass auch die Wirtschaftsaussichten fürs kommende Jahr nicht besonders rosig sind. Das macht insgesamt eine sehr schlechte Stimmung im Land. Und immer, wenn die Stimmung im Land schlecht ist, ist die FPÖ besonders gut unterwegs in der Wählergunst, weil sie einfach diese negativen Gefühle, diese pessimistische Weltsicht für sich nutzen kann. Ohne jetzt zwingend bessere Konzepte zu haben, Dinge zu sagen, die sie tatsächlich anders oder besser machen könnte, wenn man nicht die Demokratie abschaffen will. Also es ist halt schon so, dass den Leuten, glaube ich, vor allem dieses Signal wichtig ist, den Regierenden zu sagen, wir wollen euch nicht mehr oder ihr habt das schlecht gemacht. Was auch ein Stück weit ungerecht ist, weil ich glaube, keine andere Regierung in den letzten Jahrzehnten hat so viele Wohltaten in finanzieller Hinsicht verteilt wie die türkis-grüne Bundesregierung. Aber letztlich haben es die Leute nicht honoriert. Und ich glaube, das ist das Konglomerat, aus dem die FPÖ-Wahlerfolge sind.
Und das, obwohl die FPÖ, ihr habt es gesagt, weit am rechten Rand steht. Ihr habt ja beim Standard auch vergangene Woche über ein Video berichtet, das euch zugespielt wurde. In dem Video sieht man mehrere FPÖ-Funktionäre auf einem Begräbnis und dort wird dann eine SS-Hymne gesungen. Sind das keine Sachen, die Wählerinnen und Wähler abschrecken mehr?
Naja, vor allem war das sehr, sehr kurz vor der Wahl. Das Begräbnis fand am Freitag statt. Unsere Kollegin Colette Schmidt hat am Samstag darüber berichtet, inklusive Video, das uns zugespielt wurde. Also schneller ging das in der Berichterstattung nicht und die FPÖ hat da einen ehemaligen Bezirksrat in Wien am Herrn-Alser Friedhof beerdigt und dabei eben auch ja, SS-Liedgut angestimmt. Ob die FPÖ-Politiker gesungen haben oder nicht, das lässt sich aus der Distanz nicht sagen, das sage ich hier gerne dazu. Aber wenige Stunden später sind einige von ihnen, nachdem sie das Begräbnis nicht unter Protest oder was auch immer verlassen hätten, dann eben am Stephansplatz, also an dem Platz im Wiener Zentrum vor dem Stephansdom gestanden und haben den Wahlkampfabschluss gefeiert. Und für mich zeigt das doch deutlich, welche zwei Gesichter die FPÖ hat, nämlich dass das wunderbar hergerichtet, wie vorher gesagt, auf den Plakatwänden nach außen wirken soll in der Öffentlichkeit, möglichst wählbar für die weitesten Kreise der Gesellschaft. Und dann gibt es aber auch einen Kern, den man halt auch kennen muss, wenn man die FPÖ wählt. Es sind so viele Dinge passiert rund um diese Partei, die längst zurücktreten hätten führen müssen. Jetzt gibt es in Österreich insgesamt eine andere Rücktrittskultur, als das in der deutschen Politik der Fall ist. Aber es entsteht eine Jetzt-erst-recht-Mentalität. Und das wäre sicherlich, auch wenn diese Geschichte früher aufgekommen wäre, wenn das Begräbnis früher stattgefunden hätte, weggewischt worden. Das sind so viele Einzelfälle passiert. Es werden tausende Einzelfälle aufgezählt. Das ist ja richtig zu einer sprichwörtlichen Begutachtung geworden, diese ganzen Einzelfälle rund um die FPÖ. Ebenso viele Gründe gäbe es, dann nicht mehr sein Kreuz dort zu machen und es entsteht dennoch diese Jetzt-erst-recht-Mentalität.
großer Wahlverlierer, das ist die Volkspartei. Mehr als 11% ist die ÖVP im Vergleich zu 2019 abgerutscht. Petra, du hast schon gesagt, eine amtierende Regierung hat es immer etwas schwer, wenn die Menschen unzufrieden sind. Aber 11%, das ist schon ziemlich viel. Gibt es da noch andere Gründe, dass das passieren konnte?
Ich glaube, dass Karl Nehammer am Anfang auch es wirklich schwer hatte, so ein bisschen in diese Rolle hineinzuwachsen. Man hat ihm das vielleicht nicht ganz zugetraut. Und die ÖVP hat ja am Wahlabend diesen massiven Wahlverlust so erklärt, dass sie gesagt haben, in Wirklichkeit war es eine Aufholjagd, weil sie sind ja vorher noch viel schlechter gelegen. Und er hat ja jetzt eh gegenüber irgendwelchen Umfragen ohnehin mindestens 5 Prozentpunkte zugelegt. Ein Körnchen Wahrheit wird da schon drinnen stecken. Aber im Grunde genommen muss man schon sagen, ich glaube, dass es einfach diese, wie gesagt, diese massive Unzufriedenheit, vor allem, was ja eines der wichtigsten Themen war, das Thema Teuerung. Lebensmittel zum Beispiel sind einfach viel, viel teurer in Österreich als beispielsweise in Deutschland. Und dieses Problem, das liegt den Menschen in Österreich so auf der Geldtasche, das hat alles andere irgendwie zugedeckt. Und ich glaube schon, dass das einfach eine massive Wut, auf Wienerisch würde man sagen, einen Grant ausgelöst hat, der dann halt auch vor allem die Kanzlerpartei getroffen hat, weil ja die ÖVP jene Partei ist, der man die meiste Wirtschaftskompetenz im Grunde genommen zuspricht. Und ich denke, das war wohl etwas, was ein Hauptmotiv war. Man hat dann auch noch versucht, im Wahlprogramm noch mehr Strenge in der Ausländer- und Zuwanderungspolitik an den Tag zu legen. Also da steht wörtlich drinnen, dass man daran denkt, Asylwerberinnen und Asylwerbern zunächst einmal alle Vermögenswerte abzunehmen, wenn sie zu uns kommen. Da gibt es dann schon nur mehr graduelle Unterschiede zur FPÖ. Aber offensichtlich hat das dann bei den Leuten, die ohnehin kritisch sind zum Thema Migrationspolitik, auch nicht verfangen. Also da haben ein paar Sachen nicht gut funktioniert. Und ja, 13% für die FPÖ plus 11% minus für die ÖVP, das ist dann das Ergebnis.
Aber ich glaube auch insgesamt vom Typus her, der Vergleich mit den minus 11% geht ja auf Sebastian Kurz zurück, auf dieses einstige politische Wundertalent, das weit über Österreich hinaus in rechten Kreisen, in konservativen Kreisen hochgejazzt wurde und hat sicherlich auch in Österreich Menschen erreicht, die sich mit Politik überhaupt nicht auseinandersetzen. Glaubwürdig, so schien es, Menschen erreicht. Er wollte was verändern. Wohin, das war nicht immer klar, aber Veränderung war ein großes Motiv. Und wäre das alles rechtschaffen aufgebaut worden, die Volkspartei würde heute noch auf dieser Welle surfen. Das war das erste Mal seit langem, dass aus der Bundespolitik für Landespolitikerinnen und Politiker Rückenwind kam. Das war das erste Mal, dass sich jeder, der konnte, jeder Funktionär in der Nähe des Sebastian Kurz gesonnt hatte. Das war so der Modus, in dem die Volkspartei war, bis zu diesem jähen Ende. Und dann stolperte Karl Nehammer in diese Rolle. Und weite Kreise haben von Karl Nehammer im vergangenen Jahr wahrgenommen, dass er im sogenannten Burger-Video davon sprach, dass wenn jemand keine Mahlzeit in Österreich kriegt, wenn jemand arm ist, dann soll er halt zu McDonald's gehen. Und bei McDonald's kostet der Big Mac, weiß nicht, 1,30 € oder was auch immer er zitiert hat, für einen Cheeseburger oder einen Hamburger. Und das sind Momente, in denen man viel, viel mehr Menschen erreicht, als man sonst mit der politischen Arbeit erreicht. Und was sich dann auch zu einem Gesamtbild zusammenfügt.
Was ja recht spannend ist, wir haben auch im Podcast drüber gesprochen, Österreich hat 2 Wochen vor der Wahl dieses schlimme Hochwasser erreicht. Und da haben dann viele Beobachter davon gesprochen, dass das womöglich Karl Nehammer noch nutzen könnte, weil er sich jetzt Staatsminister präsentieren kann, Sicherheit, Stabilität verkörpert. Da hat man sich offenbar verschätzt.
Vielleicht hat es ihm genützt. Vielleicht hat es dazu geführt, dass er ja dann doch nur 11% minus hatte. Vielleicht hätte er vorher mehr gehabt. Das war alles im Bereich der Umfrageschwankungsbreiten. Das kann man so genau nicht sagen. Ich denke nach wie vor, dass er eigentlich eine sehr gute Figur gemacht hat in dieser Hochwasserkatastrophe. Er hat sich so als Krisenmanager ein bisschen präsentiert, war aber nicht peinlich. Also hat sich jetzt nicht die gelben Gummistiefel angezogen. Es ist ihm auch kein Lachen ausgekommen wie einst Armin Laschet, dessen politische Karriere das weitgehend ruiniert hat. Das hat er gut gemacht, aber letztlich hat es dann nicht diesen Effekt gehabt. Und ich denke, vielleicht war auch da der Faktor Zeit ein wichtiger. Das ist 2 Wochen vor der Wahl passiert. Da hat es dann geheißen, okay, die Leute kriegen schnelle Hilfe, finanzielle Hilfe. Aber innerhalb von 2 Wochen versuchst du dann deinen Garten auszuschaufeln und deinen Keller auszupumpen. Der Ärger steigt und vielleicht ist das Geld dann auch noch nicht am Konto gelandet. Also vielleicht war das auch von den Effekten her auch wieder zu kurz zur Wahl hin.
Ja, lass uns noch über den zweiten Wahlverlierer sprechen. Die Grünen, die haben ja auch über 5 Prozentpunkte verloren. Bei euch in Österreich saßen die Grünen ja zum ersten Mal in der Bundesregierung. Warum konnten sie da so wenig überzeugen?
Ach, ich muss erst eine Lanze für die Grünen brechen. Die haben Dinge umgesetzt, die bis vor kurzem unvorstellbar gewesen wären. Dass sich alle Verkehrsverbünde dieses Landes so verbünden, dass man am Ende für knapp über 1.000 Euro ein Jahr lang mit den Öffis fahren kann, ohne Einschränkungen. Dass der grüne Gesundheitsminister, ja, da gab es während Pandemiezeiten auch insgesamt 3, aber der letzte jedenfalls hat es geschafft, dass die Macht der allmächtigen Ärztekammer beschnitten wurden. Das sind alles Dinge, die nicht selbstverständlich sind in diesem Land. Und trotzdem sind halt viel zu viele Dinge offenbar zu dogmatisch angegangen worden. Das triefte aus vielen Entscheidungen und die Kommunikation zu den Menschen, die dürfte zu von oben herab zu überzeugt gewesen sein. Jedenfalls habe ich das so wahrgenommen, weil diese super Überzeugtheit einer Partei, dass ihr Weg der einzig richtige ist, dass die klarste Meinung und das klarste Wasser ist, das es zu trinken gibt, dass die Parteispitze das Einzige ist, was eben Wahrheit geben kann, das hat sicherlich auch in der Partei in gewissen Lagern für Widerstand gesorgt. Und ich möchte an der Stelle auch nochmal das Handling mit der Causa Lena Schilling, also diesem Fall einer jungen Spitzenkandidatin der vergangenen EU-Wahl, wo alle Grünen in der Spitze sie mit dieser super Überzeugtheit verteidigt haben, obwohl es wenige Wochen nach der Wahl dann entsprechende Eingeständnisse und Entschuldigungen notarieller Art und in Vergleichen eben gab. Aber das sind halt Dinge, wo das Fehlermanagement oder Selbstzweifel irgendwie nicht zugelassen sind, alles sehr stromlinienförmig aufgebaut ist. Und ja, wir sehen heute, dass die Grünen zurückgefallen sind, sicherlich auf einen sehr harten Kern.
Und was würdet ihr sagen, was heißt das Ergebnis jetzt für die Partei? Was will man da für Konsequenzen auch vielleicht ziehen?
Naja, bisher hat die Partei unter dem Werner Kogler funktioniert. Das ist ein System, das er sich in der Partei, die früher sehr zerstritten war, gegeneinander auch öffentlich vorgegangen ist, öffentlich gestritten hat. Also das kennt man ja auch von den grünen Alternativen sozusagen in Deutschland. Da hat sich die Partei sehr professionalisiert und das hat Werner Kogler geschafft, gemeinsam mit einigen Mitstreitern und Mitstreiterinnen in der Partei. Und die Frage ist schon, ob die, die da bisher Verantwortung trugen, das auch in Zukunft tun werden. Jedenfalls sind jetzt wesentlich weniger Abgeordnete, weniger Jobs, weniger Möglichkeiten da. Und ich würde auch meinen, sehr schwierig, von der Stelle jetzt in eine Regierungsbeteiligung zu kommen. Ich denke, es beginnen für die Grünen wieder Oppositionsjahre in Österreich.
Vielleicht dazu auch noch, die Wählerinnenschaft der Grünen ist eine sehr kritische Wählerinnenschaft. Und man hat zum Beispiel in Wien gesehen, dass die Stimmen eigentlich praktisch direkt von den Grünen an die SPÖ gewandert sind. Das war eine absolute Ausnahme im gesamten österreichischen Bundesgebiet. Also Wien ist rot geblieben nach Parteifarben, aber das nur, weil die Grünen so viele Wählerinnen und Wähler verloren haben. Und da viele auch sich überlegt haben, möglicherweise, dass sie taktisch wählen und lieber einer Partei, die Chancen hat auf Regierungsbeteiligung, und das sind nun mal die Sozialdemokraten, ihre Stimme geben, als den Grünen. Also es gibt eine Stammwählerinnenschaft bei den Grünen, aber mit der darf man sich nicht allzu sehr verscherzen, weil dann sind die auch schnell mal weg.
Trotz dieser neuen Wählerinnen von den Grünen ist es ja der SPÖ nicht gelungen, dazu zu gewinnen. Sie hat auch verloren, zwar nur 0,1%, aber es ist trotzdem das schlechteste Ergebnis, das die Sozialdemokratie jemals eingefahren hat. Andreas Babler ist ja seit 1,5 Jahren der Parteichef der SPÖ. Ist dieses Projekt mit ihm an der Spitze gescheitert?
Sagen wir mal so, es stottert gewaltig. Andreas Babler sagte, wenn man ihn fragt, dass dieses Projekt noch lange nicht beendet ist. Also es fängt gerade erst an und er will eben der Partei mehr Kontur geben und will alles neu machen. Bei dieser Wahl hat man gesehen, dass das Wahlprogramm zu eng war. Es gibt eine sehr lebendige Blase rund um Andreas Babler, eine linke Blase, die sich voll wiederfindet in dem, was er sagt und was er vertritt. Aber es gibt eben in der SPÖ, die eine große Volkspartei einmal war oder eigentlich auch immer noch ist, auch diese anderen Strömungen, die sagen, Wir müssen in die Mitte gehen. Wir dürfen auch nicht die Partei sein, die ständig bürgerliche Wählerinnen und Wähler verschreckt. Und Andreas Babler auch mit seinem sehr kantigen Auftreten und markigen Sprüchen. Und wir lassen uns das nicht mehr gefallen, dass wir ständig von oben herab und respektlos behandelt werden. Da haben sich, glaube ich, viele auch gefragt, naja, was meint er denn damit? Wer behandelt hier wen respektlos? Also es war so ein bisschen auch eine Arbeiterführer-Rhetorik, die manchmal ein bisschen deplatziert gewirkt hat. Und dazu kam etwas, was Wirtschaftskreise, aber wahrscheinlich auch viele Menschen am Land, die kleine Häuschen besitzen, gar nicht gut gefunden haben. Das war seine Idee, eine Vermögenssteuer einzuführen. Jetzt hat er das zwar erklärt und hat gesagt, nein, und der Häuschenbesitzer, die Häuschenbesitzerin mit dem kleinen Garten, die wird überhaupt nicht getroffen, das trifft nur Superreiche. Aber dieser zweite Teil der Message ist, glaube ich, nicht bei den Leuten angekommen. Und viele haben sich davor gefürchtet und sich gedacht, um Gottes Willen, da kommen jetzt auch noch Steuern auf mich zu. Und ich glaube, dass das insgesamt schon ein Fehler im Wahlkampf war.
Ja, ein weiteres Problem, das die SPÖ ja schon lange hat, ist, dass sie intern auch zerstritten ist. Babler stand ja vor der großen Aufgabe, die Partei zu einen. Das ist ihm nicht gelungen. Es gab immer wieder Querschüsse, auch gegen ihn. Gerold, glaubst du, dieser Kurs wird sich weiter fortsetzen und wird die SPÖ weiter schrumpfen? Oder was müsste passieren, damit die Partei wieder zur alten Größe zurückfindet?
Also Fakt ist jedenfalls, dass er allein, dass Andreas Babler allein das nicht verbockt hat. Er hat viel Beihilfe aus unterschiedlichen Teilen seiner Partei erhalten in den Wochen vor der Wahl. Und vielleicht, wenn man noch ein bisschen weiter zurückgeht, wurde er bei einem zwischenzeitlich legendären Parteitag gekürt, bei dem zunächst ein anderes Ergebnis feststand. Also für zwei Tage war ein Widersacher von ihm Parteichef, um dann das Ergebnis zu korrigieren. Also wenn du so einen Start hast, dann ist der Rest des Weges vielleicht auch ab und zu mühsam. Jedenfalls kurz vor der Wahl geschah es dann, dass er mit einem Bürgermeisterskandal in Linz konfrontiert war und das vielleicht gravierendere, dass aus der Wiener SPÖ heraus eine der mächtigsten Frauen in der Sozialdemokratie in Österreich, Doris Bures, sein Wahlprogramm als unernst betitelt hat. Das sind doch Dinge, die man sich nicht wünscht von seinen Freunden, von seinen Genossen, aber die dann doch passiert sind. Wie die Partei zu einen ist, ist eine Frage, die ich nicht beantworten kann, weil mehrere große Kolleginnen und Kollegen daran in der Politik offensichtlich gescheitert sind. Pamela Rendi-Wagner, seine Vorgängerin, die lag in Umfragen übrigens bei 28% zeitweise dort, wo die FPÖ jetzt liegt. Und die SPÖ ist jetzt an der 20%-Marke. Das heißt, das ist schon anderen Leuten nicht gelungen. Die SPÖ ist heute so verstritten und verzopft in verschiedenen Bereichen, wie wir das Politjournalisten früher über die ÖVP, also über die Konservativen gesagt haben. Da gibt es verschiedene Strömungen, verschiedene Bünde und wahrscheinlich braucht es einmal mehr diesen schmerzvollen Gang zu einem Grundsatzbeschluss und der Frage, wer soll denn diese Partei in Zukunft führen? Denn auch wenn es momentan Andreas Babler ist, möchte an der Stelle nochmal auf den bisherigen Bundeskanzler Karl Nehammer verweisen. Insofern, der hat in dieser Woche als erstes bei seinem Parteivorstand in der Woche nach der Wahl die Vertrauensfrage gestellt und ist wenige Minuten später mit einem 100% Ergebnis aus dieser Showübung herausgekommen. Aber das produziert Schlagzeilen. Du bist plötzlich mit 100% von deinem Vorstand bestätigt. Ich finde das insofern ein gutes Manöver. Andreas Babler könnte das nicht.
Aber gab es denn in der Partei Leute, die wirklich jetzt auch Rücktrittsforderungen erhoben haben, schon nach der Wahl?
Da ist Wien zu höflich.
Das funktioniert anders bei uns in Wien. Das wird höchstens hinten herum ausgerichtet. So direkt wie die Kollegen in Deutschland sind Österreichs Politiker selten.
Ach so.
Nein, aber die Rücktrittsforderung, die schwingt natürlich insofern mit, wenn es andere Parteien gibt, die 100% Beschlüsse für sich verbuchen können. Die wären in der SPÖ meiner Ansicht nach momentan so nicht umsetzbar.
Das Bittere für die SPÖ ist ja auch, dass im Grunde genommen haben sie ja auch richtige Themen angesprochen, Themen, die die Leute bewegen, eben das Thema Teuerung. Wir müssen was gegen die Teuerung tun. Das Thema Gesundheit.
Wohnen.
Das geht den Leuten wahnsinnig auf die Nerven, dass sie ewig lang auf Arzttermine warten müssen. Das Gedränge in den Ambulanzen der Spitäler. Das hat Babler versucht, irgendwie mit Wahlversprechen anzusprechen. Aber das Problem ist, es wurde ihm offenbar nicht geglaubt, beziehungsweise hat es vielleicht auch zu wenig konzise und fokussiert vorgebracht. Und das wird alles so in den verschiedensten Ecken und Enden der SPÖ-Funktionärsgremien besprochen. Also ich stimme Gerold voll inhaltlich zu, dass es überhaupt keine Ruhe geben wird in der SPÖ. Und eine Stärkung hat er nicht erlebt.
Wir haben kennengelernt, da war er ja junger wie der Hund. Wir waren ein Spitzenteam. Aber dann ist er krank geworden und schwach geworden. Und dann hat er mich abgeben müssen. Aber nicht obwohl, sondern weil er mich eben so gern gehabt hat. Ob ich noch mal so jemanden finde wie er? Ja.
Sie hörten Gerry Seidel als Schäferhund Benno. Wir geben Tieren eine Stimme. Tierschutz Austria. Mehr auf tierschutz-austria.at.
Wer im Gegensatz zu Andreas Babler offenbar schon glaubhaft wirkt, das ist Beate Meinl-Reisinger bzw. die Neos. Sie legen bei jeder Wahl zwar langsam, aber stetig schon zu, auch jetzt wieder. Sie liegen bei 9,2% und haben die Grünen überholt. Können Sie mit diesem Ergebnis zufrieden sein?
Jein. Ich denke, Sie können insofern zufrieden sein, als Sie jetzt mal den dritten Platz gemacht haben, als Sie sich damit empfohlen haben, also als dritter Partner in einer Koalitionsregierung, auch wenn diese vielleicht sehr kompliziert funktionieren könnte, wie man in Deutschland sieht. Aber immerhin, ich denke, dass sich Beate Meinl-Reisinger insgeheim schon gewünscht hätte, dass sie über 10% zu liegen kommt, dass die Neos endlich mal zweistellig sind. Sie hat auch wirklich einen tadellosen Wahlkampf gemacht und hat keine Fehler gemacht, war sehr leidenschaftlich, hat als Einzige sowohl Probleme angesprochen, war gleichzeitig auch so ein bisschen zukunftsfroh. Sie war außerdem die einzige Spitzenkandidatin in einem sehr männlich dominierten Wahlkampf. Und dafür sind jetzt diese 9,2% okay, aber dann auch wieder keine zwei Champagnerflaschen wert.
Bei dieser Wahl sind auf sage und schreibe 11 Kleinstparteien angetreten. Keine davon hat es ins Parlament geschafft, auch nicht die Bierpartei oder die KPÖ, die man vielleicht noch am ehesten kennt. Wieso hat es da für niemanden gereicht?
Vor allem die Bierpartei und die KPÖ sind meiner Ansicht nach schon zwei Gedanken wert, weil die Bierpartei immerhin, also Partei ist etwas groß gefasst, ist ein Euphemismus für den Spitzenkandidaten sozusagen, Dominik Vlasny, der als Zwischending zwischen Arzt, Rockstar und Politiker doch bei Bundespräsidentschaftswahlen einen Achtungserfolg erzielen konnte mit Werten, mit denen Neos oder die Grünen jetzt sozusagen zufrieden sind. Aber man hat schon gesehen, dass da nicht viel politisches Programm dahinter ist. Mit jedem Auftritt, mit jedem Interview schwand die Chance, da auch irgendwie diese Hürde überschreiten zu können. Und dann muss man am Schluss doch attestieren, dass es das war, was es anfangs zu sein schien und worauf auch der Parteiname hindeutet, nämlich eine Spaßpartei. Die KPÖ, die Kommunisten haben tatsächlich in Österreich auch bisher eigentlich lokale Erfolge erzielen können, wenn ich in die Steiermark oder an Graz denke. Und zuletzt eben auch in Salzburg, in Städten, wo man das überhaupt nicht erwarten würde, mit den Themen auch Wohnen, Wohnkosten, wie agiert man vor Ort? Und das sind Werte, die über 20% waren. Das ist alles verraucht. Von all dem ist nichts spürbar und ist wahrscheinlich auch schwierig, mit den Themen durchzukommen. Die Kleinparteien beschweren sich verlässlich immer über die Auftritte im Fernsehen, aber haben auch auf Social Media wenig zu bieten. Also es hat jedenfalls mit so großem Abstand nicht geklappt, dass das große Hoffnungen waren, aber ein kleines Ergebnis.
Wenn wir nochmal auf den Wahlkampf insgesamt und die Wahlergebnisse schauen, was würdest du denn sagen, Gerold, welche Themen waren da entscheidend für die Bevölkerung?
Ja, zu einem großen Teil Corona, obwohl auch, wie kurz angesprochen, wir Medien, also ich würde heute keinen Leitartikel über den Lockdown für Ungeimpfte schreiben wollen. Und der Lockdown für Ungeimpfte ist ein Wort, das sich in Österreich in die Köpfe eingebrannt hat, weil es tatsächlich eine Zeit gab, in der man mit einem Impfzertifikat aus dem Haus durfte und als Ungeimpfte eben nicht. Und das sind so Themen, die haben die Österreicherinnen und Österreicher offenbar zu einem so hohen Maße nicht vergessen, dass die der FPÖ als eines der großen Motive Wählerinnen und Wähler zugetrieben hat, auch aus Nichtwählersegmenten, also Leuten, die sich gegebenenfalls mit politischen Diskursen, jedenfalls auch zu Zeiten eines Sebastian Kurz, nicht in der Art und Weise beschäftigt haben. Und deshalb sind es die Themen, die Migrationsfrage, übrigens auch in einem sehr starken Stadt-Land-Gefälle, das sollten wir noch erwähnen, weil die Ergebnisse in Wien diametral anders sind, auch in Graz, auch in Linz, auch in Innsbruck diametral anders sind, als sie in den Flächenbundesländern sind und am Land sind. Und deshalb haben oft auch jene kleinen Gemeinden, in denen es den absolut geringsten Ausländeranteil gibt, die höchsten FPÖ-Ergebnisse. Und so kann man sich in den Daten spielen und spürt eben davon, dass gegebenenfalls die Angst, es soll nicht so werden wie in Wien, sicherlich ein Punkt ist, der viele am Land auch die heile Welt sichern ließ. Und das traut man offenbar der manchmal rückwärtsgewandten FPÖ zu.
Habt ihr sonst noch Erklärungen für diese Unterschiede in den Regionen zwischen Stadt und Land?
Ja, da wird es einige Untersuchungen dazu noch brauchen. Aber Tatsache ist, dass es unterschiedliche Möglichkeiten auch für Flüchtende, die neu in dieses Land kommen, gibt. Je nach Bundesland gibt es unterschiedliche Regelungen zu Sozialleistungen. Und so zieht es eben auch viel in die Großstadt, auch weil hier Communities sind. Und ja, es gibt Bezirke in Wien, wo der Anteil jener Kinder, die Deutsch sprechen, so klein ist, dass sicherlich manche am Land mit den Ohren schlackern. Es ist aber Wien gleichzeitig eine Stadt, in der alle, die hier wohnen, bestätigen können, dass es keine Stadt nahe dem Untergang ist, in der nichts funktioniert, sondern es die lebenswerteste Stadt ist, wie es allzu oft heißt. Aber ja, es gibt Herausforderungen, es gibt Probleme, es gibt Schwierigkeiten und offenbar gibt es eben viele Ängste, die Menschen, die noch gar nicht direkt damit betroffen sind, auch haben.
Die das projizieren auf die dunkle Großstadt, auf das, wo man am besten gar nicht hinfährt, weil es so unübersichtlich ist und weil man sich dort vielleicht nicht auskennt. Und ich weiß nicht, also das ist schon auch etwas, das man immer wieder zu hören bekommt, auch wenn man Geschichten am Land recherchiert. Die Großstadt wird mit so eigenartigen, eher negativen, dunklen Mythen umwoben. Und das Ganze wird natürlich befeuert von Social Media beziehungsweise von diversen Telegram-Gruppen, was auch immer. Man muss halt einfach sagen, in der Pandemie haben sich gewisse Gruppen vernetzt. Die einzige Partei, die das wirklich sehr, sehr gut gesehen hat und sofort für ihre Zwecke eingesetzt hat, war die FPÖ. Die ist in diese Gruppen eingedrungen und die hat dann dort auch noch immer wieder weitergeschraubt an Eskalationsschrauben und hat die Leute in ihrer negativen Weltsicht auch noch bestärkt. Und das ist halt jetzt das Ergebnis, das wir haben.
Wir haben vergangene Woche im Podcast schon anhand der Umfragen darüber gesprochen, welche Koalitionen denn möglich wären. Und da blieb übrig Schwarz-Blau bzw. Türkis-Blau oder Blau-Türkis oder eine Dreierkoalition aus ÖVP, SPÖ und Neos oder Grüne. Petra, hat sich daran jetzt was geändert?
Es war ganz interessant, am Wahlabend ist es immer so hin und her gesprungen. Geht sich zum Beispiel eine alte große Koalition zwischen ÖVP und SPÖ aus. Mit einem Mandatüberhang, mit zwei Mandaten, mit 1,5 Mandatenüberhang und so weiter. Am Ende des Wahlabends, am Sonntag, hieß es, ja, es könnte sich ausgehen. Das ist eine theoretische Mehrheit. Einen Tag später wurden Briefwahlergebnisse ausgezählt. Dann ist ein Mandat von der ÖVP zur FPÖ gewandert. Das war noch immer nicht das Endergebnis. Aber dann wäre schon wieder praktisch kein Überhang gewesen. Also eine Zweierkoalition hat nur dann halbwegs eine Mehrheit, wenn sie zwischen FPÖ und ÖVP stattfindet, nicht wenn sie zwischen ÖVP und SPÖ stattfindet. Das ist viel zu eng. Da dürfte nie jemand bei einer Abstimmung krank werden. Also diese Regierung hätte keine besondere Stabilität. Was überbleibt, ist eben, wie gesagt, eine Zweierkoalition von Herbert Kickl und Karl Nehammer und deren jeweiligen Parteien oder eine Dreierkoalition. Das wäre dann ÖVP, SPÖ und Neos oder vielleicht Grüne, wobei sowohl die ÖVP als auch die SPÖ zuletzt keine große Lust verlauten haben lassen, mit den Grünen eine Koalition zu bilden.
Ich glaube, dass Herbert Kickl nach diesem Wahlerfolg völlig isoliert dasteht. Es gibt Beteuerungen von maßgeblichen Einflussnehmern in der ÖVP, wenn man so will. Also die niederösterreichische Landeshauptfrau, deren Wort hat immer besonderes Gewicht, traditionell in der Volkspartei. Und die sind ganz klar mit Herbert Kickl nicht. Karl Nehammer hat große Teile seines Wahlkampfs verbracht, um ihn als Gefährder und als gefährlichen Menschen zu framen. Für mich ist vielleicht auch zu naiv, aber immer noch unvorstellbar, dass das alles über Bord geworfen werden würde. Und deshalb kann ich mir nicht vorstellen, dass Herbert Kickl, der jetzt so viel Stärke getankt hat aus diesem Wahlergebnis, auch nur einen Schritt in irgendeine Richtung weg von der Spitze der Partei macht. Völlig unvorstellbar. Und auch Karl Nehammer, gestärkt durch den 100%-Beschluss, ist jetzt mal in der nahen Zukunft nicht angezählt innerhalb der Volkspartei, aber man müsste de facto Personal austauschen. Entweder muss Karl Nehammer Geschichte sein oder Herbert Kickl, ansonsten kann ich mir eine schwarz-blaue Koalition, die für viele auch ein Angstbild ist, aber nicht vorstellen. Und eine Zweierkoalition ist nahezu ausgeschlossen oder ausgeschlossen, was die SPÖ und die ÖVP betrifft. Und wenn die große Koalition nicht reicht, dann wird es eben eine ganz große Koalition brauchen. Und die ganz große Koalition braucht dann eine Mehrheitsbeschafferin oder einen Mehrheitsbeschaffer, wo sich die Pinken, also NEOS, sehr, sehr angeboten hat.
Interessant war in dem Zusammenhang auch, am Dienstag ist eben Karl Nehammer durch seinen Parteivorstand mit 100% Zustimmung gestärkt worden. Und er ist dann an die Medien getreten mit einer Aussage und einer Aufforderung, es solle doch Herbert Kickl jetzt für die FPÖ mit der Regierungsbildung beauftragt werden. Das ist ein ganz interessanter Move, weil offensichtlich Nehammer damit rechnet, dass Kickl einfach keine Mehrheiten findet, weil er sich wirklich darauf verlässt, dass weder seine eigene Partei umfällt, noch eine andere Partei, also da käme ja rein rechnerisch auch nur die Sozialdemokratie in Frage, aber dass das für die auch ausgeschlossen ist.
Ja, es ist ein sehr wichtiger Moment. Wahlergebnisse sind zu akzeptieren für alle Demokraten. Und hier hat eine Partei gewonnen, demokratisch legitimiert, die gegebenenfalls nicht allen gefällt. So wird das übrigens wahrscheinlich auch bei nahezu jedem Wahlergebnis sein. Aber hier ist es doch eine Partei, bei der auch der Bundespräsident sagt, er würde sie eigentlich nicht angeloben. Und dieser Tanz rund um die Verfassung und wie das alles funktioniert, ist sicherlich eine, die extrem wichtig ist und die auch entscheiden wird darüber, ob die Ausgrenzungserzählung der FPÖ weiterhin Brennstoff findet. Inwiefern bisherige Traditionen, es gibt diesen Auftrag des Bundespräsidenten, eine Regierung zu bilden, ja nur in der Tradition, aber nicht in der Verfassung. Aber bisher wurden halt immer die stimmenstärksten Vertreter der Parteien beauftragt, eine Regierung zu bilden. Und wenn jetzt plötzlich das anders sein sollte, dann muss das gut überlegt sein. Und deshalb glaube ich, dass die ÖVP stets fordern wird, soll das doch so wie bisher sein. Und wenn es dann nicht funktioniert, dann kann man immer noch in Aktion treten. Der Bundespräsident ließ durchblicken im Vorfeld, dass auch eine Phase der Findung eine Möglichkeit sein sollte. Also sollen sich Mehrheiten bilden, dann kriegt niemand den Auftrag und irgendwann würden drei Leute an der Hofburg klopfen und sagen, wir hätten jetzt was. Wie das sich genau ausspielen wird, ist eine sehr, sehr wichtige Frage, weil der Bauplan, ein Wahlergebnis nicht zu akzeptieren, das kennen wir nun aus den USA, das kann auch sehr unschöne Folgen haben. Darum glaube ich, dass da momentan alle sehr, sehr vorsichtig sind.
Aber vielleicht nochmal nachgefragt, also Gerold, du hältst es eher für unwahrscheinlich, dass die FPÖ doch noch einen Regierungspartner findet, beziehungsweise die ÖVP einknickt und doch zusammen mit Kickl koaliert?
Das würde die ÖVP sprengen. Das würde die ÖVP, so wie sie heute existiert, zerreißen.
Was, glaube ich, in den Parteien schon noch eine Überlegung ist, wenn sich eine Regierung bilden würde aus zwei Wahlverlierern, die da heißen ÖVP, SPÖ, und okay, die NEOS, die ein bisschen einen Erfolg eingefahren haben, würde es trotzdem von Seiten der FPÖ heißen, das ist eine Koalition der Verlierer. Eine Dreierkoalition zu regieren, zu organisieren, zu stabilisieren, ist eine schwierige Aufgabe. Vielleicht funktioniert das nicht so gut. Und dann müssen wir womöglich in 2 Jahren wieder wählen, weil die Koalition bricht. Und dann hätte vielleicht die FPÖ noch höhere Zustimmungswerte, als sie jetzt hat. Also vielleicht zögert man nur etwas hinaus, was in Wirklichkeit jetzt schon stattfinden sollte. Also lasst sie mal machen, lasst sie mal an die Macht und dann sollen sie beweisen, dass sie die besseren Konzepte haben. Aber ich stimme Gerold vollinhaltlich zu, das wird für die FPÖ nicht einfach, weil man darf ja nicht vergessen, wie die auch immer wieder ihre Konkurrenten beschimpft haben. Da war von Systemparteien die Rede, da war von Fahndungslisten die Rede, auf denen unliebsame Lehrer stehen sollen, aber auch eben Politiker und Politikerinnen, Journalisten. Das ist ja eine Diktion, die im demokratischen Diskurs in Österreich überhaupt nicht mehrheitsfähig ist. Da will auch niemand anstreifen. Und diese Art und Weise der politischen Kommunikation geht von Herbert Kickl aus. Herbert Kickl ist immer schon für krasse Worte bekannt gewesen, schon als Redenschreiber von Jörg Haider und später als Redenschreiber von Strache. Und jetzt halt auch selbst. Und dass er sich zurückzieht, dafür gibt es überhaupt keine Anzeichen.
Wir haben es jetzt in einem Nebensatz ganz kurz erwähnt, aber ich würde vielleicht da nochmal drauf eingehen. Warum ist es denn so undenkbar, dass FPÖ und die Sozialdemokraten sich zusammentun?
Das ist dieselbe Antwort, die Gerold für die ÖVP gegeben hat. Es würde die Partei zerreißen. Es würde wirklich die Partei zerreißen. Ich habe mal so eine Denksportaufgabe angestellt in der Redaktion. Man kann sich überlegen, dass Kickl sagt, ich ziehe mich zurück oder ich trete zur Seite und ich biete der SPÖ den Kanzler an, dann wäre wohl jede Partei sehr verführt, das anzunehmen, vor allem wenn man schon so lange den Bundeskanzler nicht gestellt hat. Aber es ist eigentlich nur eine Denksportaufgabe, denn alle in der SPÖ wissen, dann sind sie kaputt.
Der Beziehungsstatus ist kompliziert momentan und jeder, der hoffte, dass es nach dem Wahltag Klarheit gibt, offenkundig ist das nicht der Fall.
Ernannt wird ja der nächste Kanzler bzw. die ganze nächste Bundesregierung vom Bundespräsidenten und Alexander Van der Bellen hat sich ja direkt nach der Hochrechnung schon zu Wort gemeldet und da auch erklärt, dass eine zukünftige Regierung schon gewisse Punkte erfüllen muss. Er hat da Menschenrechte angesprochen, Pressefreiheit, Rechtsstaatlichkeit. Was will er denn damit sagen?
Naja, er hat auch den Weg eben offen gelassen, um dieses Zusammenfinden von Mehrheiten vorzubereiten. Diese Punkte, die der Bundespräsident, dem in dieser Phase eine wichtige Rolle zuteil wird, um Allianzen zu schmieden, um zu versuchen, gewisse Dinge zu umschiffen, da werden sehr, sehr viele Menschen eben zu seinem Amtssitz in die Hofburg pilgern und sich die Klinke in die Hand geben. Das ist genau der Zeitraum, in dem wir jetzt sind. Aber er will damit sagen, dass er auch in früheren Interviews klar gesagt hat, dass er eigentlich Herbert Kickl nicht mehr angeloben oder nicht angeloben würde. Er hat ihn als Innenminister angelobt, er hat ihn als einzigen und ersten in der Zweiten Republik auch wieder entlassen. Das sind Erfahrungen, die er, glaube ich, nicht noch einmal machen will. Da war er bisher recht klar. Nur am Ende, wenn es keine fachlichen oder auch belastbaren Punkte gegen gewisse Kandidatinnen oder Kandidaten gibt, dann wird sich der Bundespräsident am Ende auch schwer tun, eine Partei nicht anzugeloben, wenn es Mehrheiten gibt. Also das sind alles Punkte, die momentan versucht wird, Einfluss zu nehmen, um eben klarzumachen, mit der Rhetorik, die im Wahlkampf teilweise spürbar war und auch mit dem, was die FPÖ an Forderungen auch vertritt, wird sich das in einer Regierung seiner Ansicht nach schwer spielen. Da werden ja auch Dinge wie Europa regelmäßig in Frage gestellt oder auch die Menschenrechte. Also da geht es schon um Grundsätzlichkeiten. Ob er am Schluss dann tatsächlich was ausrichten kann, am Schluss muss er angeloben. Da gibt es wenig Möglichkeiten, das nicht zu tun.
Ja, klar ist auf jeden Fall, die Koalitionsverhandlungen werden schwierig. Mit schwierigen Koalitionsverhandlungen hat Österreich ja auch Erfahrung. Was schätzt ihr denn, eine Prognose? Wie lange wird es dauern, bis ihr eine neue Regierung habt?
Das ist eine schwierige Frage, vor allem weil sie die Zukunft betrifft und wir ja nur Journalistinnen und Journalisten sind, mit demselben Informationsstand, den ihr beide auch habt. Also ich würde rechnen damit, dass je nachdem, wie man das zu Hause feiert, der Weihnachtsmann oder das Christkind vorher kommt. Aber es ist von schwierigen Verhandlungen und von unterschiedlichen Phasen auszugehen. Also ich rechne nicht mit einer schnellen Regierungsbildung.
Ich auch nicht, der Ordnung halber.
Na gut, dann werfen wir noch einen Blick in die nahe Zukunft. In einer Woche stehen ja schon die nächsten Wahlen in Österreich an, nämlich die Landtagswahlen in Vorarlberg. Gerold, dein Heimatbundesland. Im November wird in der Steiermark gewählt und dann Jahresanfang auch noch im Burgenland. Wie wird sich denn das Ergebnis dieser Nationalratswahl bzw. eigentlich die kommenden Sondierungsgespräche, Koalitionsverhandlungen auf diese Wahlen auswirken?
Als die Parteispitze der ÖVP sich in der vergangenen Woche hinter Karl Nehammer auch ablichten ließ, um zu zeigen, wie sehr sie hinter ihrem Kandidaten steht, da hat der Vorarlberger Landeshauptmann gefehlt, weil Markus Wallner, so heißt der Landeshauptmann, also der Ministerpräsident von Vorarlberg, ab Montag oder im Prinzip ab 17 Uhr am Sonntag eine größtmögliche Distanzierung zur Bundespolitik wieder herbeiführt. Da geht es um maximale Mobilisierung und deshalb sind auch die Aussagen des Landeshauptmanns eher in die Richtung gewesen, es geht jetzt um alles. Es kann gut sein, dass die FPÖ stärkste Partei ist. Es war auch im Bundesergebnis ganz knapp in dem kleinen Bundesland Vorarlberg, dass die FPÖ auch an die Spitze hätte kommen können. Es hat die ÖVP knapp ihre Position verteidigt. Aber das muss man sich vorstellen wie in Bayern. Man kommt da irgendwie von absoluten Mehrheiten. Da hat man Jahre, Jahrzehnte lang alleine regiert und nur im Notfall irgendwie sich noch nach gewisser Verstärkung umgesehen. Aber die Strukturen, die Bürgermeister, die Institutionen, es ist alles sehr, sehr konservativ und sehr schwarz. Es ist absehbar, dass das nicht so bleiben wird. Und dementsprechend motiviert ist, glaube ich, momentan die ÖVP, auch weil sie wahrscheinlich spürt, dass nicht mehr automatisch alle Bürgermeister im Wahlkampf laufen, nur weil die Landesregierung oder der Landeshauptmann das möchte. Ja, es weht die Luft von Demokratie und das ist ja eigentlich nichts Schlechtes. Also von daher bin ich sehr gespannt, wie das ausgehen wird. In der Steiermark sind die Wahlen einige Wochen später. Auch da ist unklar, wie es mit den Mehrheiten weitergeht. Und noch einmal interessanter finde ich, ist es auch im Burgenland, weil der burgenländische Landeshauptmann exakt jener ist, der in der SPÖ, also in der Sozialdemokratie, auch für eine grundandere Strömung steht, als es jetzt Andreas Babler tut in der Bundespartei.
Wenn wir zum Schluss noch mal kurz auf die internationale Ebene schauen, Österreich rutscht jetzt mit dem Ergebnis weiter nach rechts. Gratuliert haben auch Politiker wie Viktor Orban oder auch Alice Weidel in Deutschland. Was heißt denn das gute Abschneiden der FPÖ für Europa?
Ja, das sind ja nicht allein rechte Parteien, das sind ja allesamt Parteien, die auch teilweise rechtsextrem sind, auch in Teilen rechtsextrem sind oder am Rechtsextremen vorbeischrammen. Sie sind EU-kritisch, wären sie in ihren Fraktionen, so wie sie organisiert sind in Brüssel, dann wären EU-Austritte klarer Plan. Es wäre auch eine klare Zurückdrängung von EU-Kompetenzen oder vom europäischen Gedanken sicherlich etwas, das auf internationaler Ebene am absehbarsten ist. Aber um es höflich zu formulieren, es sind Parteien, die sich im demokratischen Spektrum finden. Wie lange noch und ob das auch so bleibt, dass Teile nur vom Verfassungsschutz beobachtet werden, wie das in Deutschland heißt, oder dass uneingeschränkt auch Zugriffe von einer gegebenenfalls dann Regierungspartei auf das Innenministerium, auf die Polizei, auf die Justiz, auf andere Punkte möglich sind. Das ist meiner Ansicht nach schon noch zu diskutieren, weil unter solchen Voraussetzungen ja nur schwer ein Staat zu machen ist. Aber Faktum ist, dass es kein österreichischer Trend mehr mittlerweile ist, so wie das vor 20, 30 Jahren war oder vor über 30 Jahren, als Jörg Haider gezeigt hat, was Rechtspopulismus ist. Das funktioniert heute in vielen Ländern, die du auch aufgezählt hast, europaweit sehr gut und ist kein allein österreichisches Phänomen mehr. Insofern glaube ich auch, dass die Reaktionen europaweit auf eine Rechtsregierung in Österreich natürlich nicht mehr vergleichbar sind mit denen, wie das vor Jahrzehnten war. Aber Faktum ist, dass sich hier in vielen europäischen Ländern in einem Maße EU-Kritiker aufschwingen können, dass früher oder später auch die Friedensunion als solches insgesamt gefährdet ist. Und dann haben wir meiner Ansicht nach auch noch nicht ausdiskutiert, wie groß der Einfluss von russischen Geldgebern bei rechtsextremen Parteien in Europa ist und was das dann geopolitisch heißt. Aber ich fürchte, das würde 1,5 neue Podcast-Folgen eröffnen.
Ja, es gibt ja jede Woche neue Folgen. Es wird uns sicher weiter beschäftigen. Danke, Petra Stulber und Gerold Riedmann, dass ihr hier wart. Das war jetzt mal ein bisschen anderes Folgenformat als sonst, aber wir dachten, nach dieser historischen Wahl bietet sich so ein Analyseinterview noch an. Ja, vielen Dank, dass ihr hier wart.
Sehr gerne.
Danke für die Einladung.
Und es wird ja dieses Jahr nicht nur in Österreich gewählt, sondern auch in den USA. Darum möchten wir Ihnen noch schnell einen Podcast vom Spiegel empfehlen. Der heißt 8 Milliarden. Jeden Dienstag informiert dort unser Kollege Juan Moreno über die neuesten Entwicklungen im Kopf-an-Kopf-Rennen von Kamala Harris und Donald Trump. Außerdem analysiert er gemeinsam mit Spiegel-Auslandschef Mathieu von Rohr die wichtigsten Themen des Wahlkampfes. Also auch dort gerne mal reinhören.
Inside Austria hören Sie auf allen gängigen Podcast-Plattformen, auf derstandard.at
und auf spiegel.de.
Wenn Ihnen unser Podcast gefällt, dann folgen Sie uns doch und lassen Sie uns ein paar Sterne da.
Kritik, Feedback oder Vorschläge zum Podcast wie immer gerne an insideaustria@spiegel.de
oder an podcast@derstandard.at.
Unsere journalistische Arbeit können Sie am besten mit einem Abonnement unterstützen. Alle Infos zu einem Standard-Abo finden Sie auf abo.derstandard.at. Und unsere Hörerinnen und Hörer können mit dem Rabattcode STANDARD 12 Wochen lang das Angebot von Spiegel Plus für nur 2,49 Euro pro Woche testen. Alle Infos dazu finden Sie auf spiegel.de/derstandard.
Alle Links und Infos stehen wie immer auch in den Shownotes dieser Folge. Danke fürs Zuhören und allen, die auch hinter den Kulissen an diesem Podcast mitwirken. Das waren diesmal Sandra Sperber, Scholt Wilhelm und Christoph Neuwirth. Ich bin Lucia Heisterkamp.
Ich bin Margit Ehrenhöfer.
Wir sagen Tschüss.
Und Baba.
Sie haben mich mit Ihren großen Kinderaugen angeschaut und richtig begeistert mit mir gespielt. Aber mit der Zeit immer weniger, später gar nicht mehr. Einsam im kleinen Käfig und dann einfach weggegeben. Gibt's nicht jemanden, der nach vielen Jahren genauso auf mich schaut wie am ersten Tag?
Sie hörten Christine Reiler als Ratteronja. Wir geben Tieren eine Stimme. Tierschutz Austria. Mehr auf tierschutz-austria.at.